NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Cornelia Schramm liest die zweite von drei Folgen des Märchens Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Der Teufelsspiegel hat auch die Welt des kleinen Kai getrübt. Sein Wesen ist ganz verändert. Während eines starken Schneegestöbers bindet er seinen kleinen Schlitten an einen großen, in dem eine weiße Gestalt sitzt und kommt nicht mehr davon los. Es ist die Schneekönigin, die ihn entführt. Seine Freundin Gerda vermisst ihn sehr und sucht ihn. In einem Boot treibt sie den Fluss hinab und kommt zum Haus einer Frau, die zauberische Kräfte besitzt und sie bei sich behalten möchte. Aber jede Rose in ihrem Garten erinnert Gerda an ihren Freund. Und so fragt sie im Blumengarten der alten Frau jede einzelne Blume, wo ihr Kai geblieben ist.
Aber jede Blume stand in der Sonne und träumte ihr eigenes Märchen oder ihre Geschichte. Davon bekam die kleine Gerda viele, sehr viele zu hören. Aber keine wusste etwas von Kai. Und was sagte denn die Feuerlilie? Hörst du die Trommel? Bum, bum. Es sind zwei Töne, immer bum, bum. Hör nur das Klagelied der Frauen. Höre den Ruf der Priester. In ihrem langen roten Gewand steht die Hindufrau auf dem Scheiterhaufen. Die Flammen schlagen über ihr und ihrem toten Mann zusammen. Aber die Hindu-Frau denkt an den Lebenden hier im Kreis. An ihn, dessen Augen heißer brennen als die Flammen. An ihn, dessen Augen mit ihrem Feuer eher ihr Herz erreichen als die Flammen, die bald ihren Leib zu Asche verbrennen. Kann die Flamme des Herzens in den Flammen des Scheiterhaufens sterben? »Das verstehe ich überhaupt nicht«, sagte die kleine Gerda. »Es ist mein Märchen«, sagte die Feuerlilie. »Was sagt die Winde?« »Über dem schmalen Gebirgspfad hängt eine alte Ritterburg. Das dichte Immergrün wächst an den alten roten Mauern empor, Blatt neben Blatt um den Balkon herum. Und dort steht ein schönes Mädchen.« Sie beugt sich über das Geländer und blickt den Weg hinab. Keine Rose hängt frischer am Zweig als sie. Keine Apfelblüte, wenn der Wind sie vom Baum abweht, schwebt leichter als sie. Wie raschelt das prächtige seidene Gewand? Kommt er denn nicht? Ist es Kai, den du meinst? Fragte die kleine Gerda. Ich rede nur von meinem Märchen, meinem Traum, entgegnete die Winde. Was sagt das kleine Schneeglöckchen? Zwischen den Bäumen hängt an Stricken das lange Brett. Es ist eine Schaukel. Zwei niedliche kleine Mädchen, die Kleider sind weiß wie Schnee, lange grünseidene Bänder flattern von den Hüten, sitzen darauf und schaukeln. Der Bruder, der größer ist als sie, steht auf der Schaukel. Er hat den Arm um die Stricke gelegt, um sich festzuhalten. Denn in der einen Hand hat er eine kleine Schale, in der anderen eine Tonpfeife. Er macht Seifenblasen. Die Schaukel schwingt hin und her. Und die Blasen mit ihren herrlichen, wechselnden Farben fliegen davon. Die letzte hängt noch am Pfeifenstiel und schwankt im Winde. Die Schaukel schwingt hin und her. Der kleine schwarze Hund, so leicht wie die Blasen, erhebt sich auf die Hinterläufe und will mit auf die Schaukel hinauf. Sie fliegt, der Hund plumpst herunter, kläfft, und ist böse. Er wird gehänselt. Die Blasen platzen. Ein schwingendes Brett, ein zerfließendes Schaumbild ist mein Lied.
Es kann ja sein, dass es hübsch ist, was du erzählst, aber du erzählst es so trübselig und du sagst gar nichts von Kai. Was sagen die Hyazinthen? Es waren drei schöne Schwestern, ganz durchsichtig und fein. Das Gewand der einen war rot, das der zweiten blau, das der dritten ganz weiß. Hand in Hand tanzten sie an dem stillen See im hellen Mondschein. Es waren keine Elfen, es waren Menschenkinder. Es duftete ganz süß und die Mädchen entschwanden in den Wald. Der Duft wurde stärker. Drei Särge. In ihnen lagen die schönen Mädchen, glitten aus dem Dickicht des Waldes über den See. Glühwürmchen flogen schimmernd rund um sie herum, gleich kleinen schwebenden Kerzen. Schlafen die tanzenden Mädchen oder sind sie tot? Der Blumenduft sagt, sie seien Leichen. Die Abendglocke läutet den Toten.
»Du machst mich ganz traurig«, sagte die kleine Gerda. »Du duftest so stark, ich muss an die toten Mädchen denken. Ach, ist der kleine Kai denn wirklich tot? Die Rosen sind unten in der Erde gewesen und die sagen nein.«
»Kling, klang«, läuteten die Glocken der Hyazinthen. »Wir läuten nicht für den kleinen Kai, den kennen wir nicht. Wir singen nur unser Lied, das einzige, das wir können.« Und Gerda ging zur Butterblume, die zwischen den blanken grünen Blättern hervorleuchtete. »Du bist eine kleine helle Sonne«, sagte Gerda. »Sag mir, ob du weißt, wo ich meinen Gespielen finden kann.« Und die Butterblume leuchtete so wunderschön und blickte Gerda ebenfalls an. Welches Lied konnte wohl die Butterblume singen? Es handelte auch nicht von Kai. »Auf einen kleinen Hof schien unseres Herrgotts Sonne am ersten Frühlingstag so warm. Die Strahlen glitten an des Nachbarn weißer Wand herab. Dicht daneben standen die ersten gelben Blumen, glänzendes Gold in den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen auf ihrem Stuhl, die Enkeltochter, die arme schöne Dienstmagd, kam von einem kurzen Besuch nach Hause. Sie gab der Großmutter einen Kuss. Gold. Das Gold des Herzens lag in diesem liebevollen Kuss. Gold auf dem Mund, Gold auf dem Grund, Gold dort oben in der Morgenstund. Sieh, das ist meine kleine Geschichte, sagte die Butterblume. Meine arme alte Großmutter, seufzte Gerda. Ja, sie sehnt sich wohl nach mir, ist traurig meinetwegen, ebenso wie sie es des kleinen Kai wegen war. Aber ich komme bald wieder heim und dann bringe ich Kai mit. Es hat keinen Zweck, dass ich die Blumen frage. Die können nur ihr eigenes Lied. Die geben mir keine Kunde. Und dann band sie ihr Kleidchen hoch, damit sie schneller laufen konnte. Aber die Narzisse schlug ihr um die Beine, als sie darüber wegsprang. Da blieb sie stehen, betrachtete die lange gelbe Blume und fragte, »Weißt du vielleicht etwas?« Und dann bückte sie sich zur Narzisse hinab. Und was sagte die? »Ich kann mich selber sehen. Ich kann mich selber sehen«, sagte die Narzisse. »Oh, oh, wie ich rieche. Oben in dem kleinen Giebelstübchen, halb angekleidet, steht eine kleine Tänzerin. Sie steht mal auf einem Bein, mal auf beiden. Sie gibt aller Welt Fußtritte. Sie ist nichts als ein Augentrug. Sie gießt Wasser aus der Teekanne auf ein Kleidungsstück, das sie in der Hand hält. Es ist das Mieder. Reinlichkeit ist eine gute Sache. Das weiße Kleid hängt am Haken, das ist auch in der Teekanne gewaschen und auf dem Dache getrocknet worden. Das zieht sie an. Den safrangelben Schal um den Hals, dann leuchtet das Kleid weißer. Das Bein in die Höhe, sieh, wie sie über einem Stängel aufragt. Ich kann mich selber sehen. Ich kann mich selber sehen. Daraus mache ich mir gar nichts, sagte Gerda. So etwas braucht man mir nicht zu erzählen. Und dann rannte sie ans Ende des Gartens. Die Tür war geschlossen, aber sie rüttelte an dem verrosteten Haken, da ging er ab und die Tür sprang auf und nun lief die kleine Gerda auf bloßen Füßen in die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück, aber es kam niemand hinter ihr her. Zuletzt konnte sie nicht mehr laufen und setzte sich auf einen großen Stein. Und als sie in der Runde umherblickte, war der Sommer vorbei. Es war spät im Herbst, das hatte man drinnen in dem schönen Garten gar nicht merken können, wo immer die Sonne schien und die Blumen aller Jahreszeiten blühten. »Gott, wie habe ich mich verspätet«, sagte die kleine Gerda. »Es ist ja Herbst geworden. Dann darf ich nicht rasten.« Und sie stand auf, um zu gehen. Oh, wie weh und müde waren ihre kleinen Füße. Und ringsum sah es kalt und unwirtlich aus. Die langen Weidenblätter waren ganz gelb und der Nebel tropfte als Wasser von ihnen nieder. Ein Blatt nach dem anderen fiel. Nur der Schlehdorn trug Früchte. Sie waren sehr herb und der Mund zog sich davon zusammen. Oh, wie war es grau und schwermütig in der weiten Welt. Vierte Geschichte. Prinz und Prinzessin. Gerda musste sich abermals ausruhen. Da hüpfte dort auf dem Schnee, ihrem Platz gerade gegenüber, eine große Krähe herum. Die hatte lange dagesessen, sie angesehen und mit dem Kopf gewackelt. Nun sagte sie, »Kra, kra, n Tag«. Besser konnte sie es nicht sagen, aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen und fragte, wohin in die weite Welt sie so allein denn gehen wolle. Das Wort allein verstand Gerda sehr gut und fühlte so recht, wie viel darin lag. Und dann erzählte sie der Krähe ihr ganzes Leben und fragte, ob sie Kai nicht gesehen habe. Und die Krähe nickte ganz nachdenklich und sagte, »Das könnte sein, das könnte sein.« »Wirklich, glaubst du?« rief das kleine Mädchen und hätte die Krähe fast totgedrückt. So küsste sie sie. »Vernünftig, vernünftig«, sagte die Krähe. »Ich glaube, das kann der kleine Kai sein. Aber nun hat er dich sicher um der Prinzessin willen vergessen.« »Wohnt er bei einer Prinzessin?« fragte Gerda. »Ja, höre zu«, sagte die Krähe. »Aber es fällt mir schwer, deine Sprache zu sprechen. Verstehst du die Krähensprache? Dann werde ich besser erzählen.« »Nein, die habe ich nicht gelernt«, sagte Gerda. »Aber Großmutter konnte sie und die P-Sprache konnte sie. Hätte ich die nur gelernt?« »Macht nichts«, sagte die Krähe. »Ich werde erzählen, so gut ich kann. Aber schlecht wird es trotzdem sein.« Und dann erzählte sie, was sie wusste. »In dem Königreich, in dem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin, die ungemein klug ist. Aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie. Neulich sitzt sie auf dem Thron, und das ist gar nicht einmal so vergnüglich, sagt man, da fängt sie plötzlich an, ein Lied zu summen, und zwar gerade dies. Weshalb sollte ich nicht heiraten? Oh, das ist ein Gedanke, sagte sie, und dann wollte sie heiraten, aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm sprach. Einen, der nicht dastand und nur vornehm aussah, denn das ist sehr langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln und als die hörten, was sie vorhatte, waren sie sehr erfreut. Das gefällt mir gut, sagten sie. An so etwas habe ich kürzlich auch gedacht. Du kannst glauben, jedes Wort, das ich sage, ist wahr, sagte die Krähe. Ich habe eine zahme Braut, die läuft frei im Schloss herum und die hat mir alles erzählt. Seine Braut war natürlich auch eine Krähe, denn sucht die Krähe die Ehe, dann ist es immer mit einer Krähe. Die Zeitungen kamen gleich mit einem Rand aus Herzen und dem Namenszug der Prinzessin heraus. Man konnte darin lesen, dass es jedem jungen Mann, der gut aussehe, freistünde, aufs Schloss zu gehen und mit der Prinzessin zu reden. Und denjenigen, welcher so redete, dass man ihm anhören könne, er sei dort zu Hause und der am besten spreche, den wolle die Prinzessin zum Manne nehmen. »Ja, ja«, sagte die Krähe, »du kannst mir glauben, es ist so wahr, wie ich hier sitze. Die Leute strömten herbei. Es war ein Gedränge und ein Laufen. Aber es wurde nichts daraus, weder am ersten noch am zweiten Tag.« Sie konnten allesamt gut reden, wenn sie draußen auf der Straße waren. Aber sowie sie zum Schlosstor hereinkamen und die Garde in Silber sahen und die Treppen hinauf, die Lakaien in Gold und die großen erleuchteten Säle, waren sie fassungslos. Und standen sie vor dem Thron, wo die Prinzessin saß, dann wussten sie nichts weiter zu sagen als das letzte Wort, welches sie gesagt hatte. Und das noch einmal zu hören, daraus machte sie sich nichts. Es war gerade, als wäre den Leuten da drinnen Schnupftabak auf den Bauch gestreut worden und als wären sie in tiefen Schlummer gesunken, bis sie wieder auf die Straße kamen. Ja, dann konnten sie reden. Vom Stadttor bis zum Schloss standen sie in einer langen Reihe.
Ich war selber drinnen, um es mir anzusehen, sagte die Krähe. Sie kriegten Hunger und auch Durst, aber vom Schloss bekamen sie nicht mal ein Glas lauwarmes Wasser. Zwar hatten manche von den Schlauesten Butterbrote mitgenommen, aber sie gaben ihrem Nebenmann nichts ab. Sie dachten bei sich, mag er nur hungrig aussehen, dann nimmt die Prinzessin ihn nicht.
Aber Kai, der kleine Kai, fragte Gerda, wann kommt er? War er unter den vielen?
Gemach, Gemach, nun sind wir ja schon bei ihm angelangt. Es war am dritten Tag. Da kam ein kleiner Kerl, ohne Pferd noch Wagen, ganz wohlgemut zum Schloss spaziert. Seine Augen glänzten, wie deine. Er hatte herrliches, langes Haar, aber sonst ärmliche Kleider.
Das war Kai, jubelte Gerda. Oh, dann habe ich ihn gefunden, und sie klatschte in die Hände.
Er hatte einen Ränzel auf dem Rücken, sagte die Krähe.
Nein, das war sicher sein Schlitten, sagte Gerda, denn mit dem Schlitten ist er weggegangen.
Das kann gut sein, sagte die Krähe. Ich habe nicht so genau hingesehen, aber eins weiß ich von meiner zahmen Braut. Als er zum Schlosstor hereinkam und die Leibgarde in Silber sah und die Treppen hinauf die Lakaien in Gold, bedrückte ihn das nicht im geringsten. Er nickte ihnen zu und sagte, »Es muss langweilig sein, auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein.«
Da strahlten die Säle von Kerzen wieder. Geheimräte und Exzellenzen liefen auf bloßen Füßen und trugen goldene Schüsseln. Es konnte einem wahrhaftig ganz feierlich zumute werden. Seine Stiefel knarrten unheimlich laut, aber Furcht bekam er deshalb nicht.
»Das ist ganz bestimmt Kai«, sagte Gerda. »Ich weiß, er hatte neue Stiefel an. Ich habe sie in Großmutters Stube knarren hören.«
»Ja, knarren taten sie«, sagte die Krähe. Und wohlgemut ging er auf die Prinzessin zu, die auf einer Perle saß, so groß wie das Rad von einem Spinnrocken. Und alle Hofdamen mit ihren Zofen und den Zofen der Zofen und alle Kavaliere mit ihren Bedienten und den Bedienten der Bedienten, die sich ihrerseits einen Knecht halten, standen rings im Kreis. Und je näher sie der Tür standen, desto stolzer sahen sie aus. Den Knecht von dem Bedienten des Bedienten, der immer in Pantoffeln läuft, konnte man fast nicht ansehen, so stolz stand er an der Tür.
»Das muss grausig sein«, sagte die kleine Gerda. »Und Kai hat doch sicher die Prinzessin bekommen.«
»Wäre ich nicht eine Krähe gewesen, dann hätte ich sie genommen, und zwar ungeachtet dessen, dass ich verlobt bin. Er soll ebenso gut geredet haben, wie ich rede, wenn ich die Krähensprache spreche. Das habe ich von meiner zahmen Braut. Er war freimütig und reizend. Er war gar nicht gekommen, um zu freien, einzig und allein nur, um sich von der Klugheit der Prinzessin zu überzeugen. Und die fand er gut und sie fand ihn wiederum gut.
Ja, bestimmt. Das war Kai, sagte Gerda. Er war so klug. Er konnte Kopfrechnen mit Brüchen. Oh, möchtest du mich nicht aufs Schloss führen?
Ja, das ist leicht gesagt, meinte die Krähe. Aber wie sollen wir das machen? Ich werde darüber mit meiner zahmen Braut reden. Sie kann uns sicher einen Rat geben, denn das will ich dir sagen. So ein kleines Mädchen wie du kriegt nie die Erlaubnis, auf gewöhnliche Art hineinzukommen.
Doch, die kriege ich schon, sagte Gerda. Wenn Kai hört, ich bin hier, kommt er gleich und holt mich.
Warte dort am Zauntritt auf mich, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopf und flog davon.
Erst als es Abend war und dunkel, kam die Krähe wieder zurück.
Rar, rar, sagte sie. Ich soll dich vielmals von meiner zahmen Braut grüßen. Und hier ist ein kleines Brot für dich. Das hat sie aus der Küche weggenommen. Da ist Brot genug. Und du bist sicher hungrig. Es ist unmöglich, dass du ins Schloss hineinkommst. Du hast ja nichts an den Füßen. Die Garde in Silber und die Lakaien in Gold würden es nicht gestatten. Aber weine nicht. Du wirst da schon noch hinaufkommen. Meine Braut weiß eine kleine Hintertreppe, die führt ins Schlafgemach. Und sie weiß, wo sie den Schlüssel findet.
Und sie gingen in den Garten, in die große Allee, wo die Blätter alle abfielen. Und als auf dem Schloss die Lichter gelöscht wurden, eines nach dem anderen, führte die Krähe die kleine Gerda zu der Hintertür, die angelehnt stand. Oh, wie klopfte Gerda das Herz vor Angst und Sehnsucht. Es war fast, als hätte sie etwas Böses vor. Und sie wollte ja nur erfahren, ob es der kleine Kai war. Doch, er musste es sein. Sie vergegenwärtigte sich so lebhaft seine klugen Augen, sein langes Haar. Sie konnte geradezu sehen, wie er lächelte. Wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Er würde sich bestimmt freuen, sie zu sehen, zu hören, was für einen langen Weg sie um seinetwillen gegangen war, zu erfahren, wie betrübt sie alle zu Hause gewesen waren, als er nicht wiederkam. Oh, es war eine Furcht und eine Freude. Nun waren sie auf der Treppe. Auf einem Schrank brannte eine kleine Lampe. Mitten auf der Treppe stand die zahme Krähe, drehte den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die einen Knicks machte, wie die Großmutter es sie gelehrt hatte. »Mein Verlobter hat so hübsch von Ihnen gesprochen, mein kleines Fräulein«, sagte die Krähe. »Ihre Vita, wie man es nennt, ist auch sehr rührend. Würden Sie die Lampe nehmen, dann gehe ich vorauf. Wir gehen hier, den geraden Weg, denn da treffen wir niemanden.«
»Mir ist so, als käme hier jemand gleich hinter mir her«, sagte Gerda. Und es rauschte an ihr vorbei. Es war wie Schatten an der Wand. Pferde mit wehenden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferde.
»Das sind nur die Träume«, sagte die Krähe. »Sie kommen und holen die Gedanken der hohen Herrschaften zur Jagd ab. Das ist nur gut. So können Sie sie besser im Bett betrachten. Aber ich möchte mir ausbitten, wenn Sie zu Ehren und Würden kommen, dass Sie dann ein dankbares Herz zeigen.«
»Darüber braucht man kein Wort zu verlieren«, sagte die Krähe aus dem Walde.
Jetzt kamen sie in den ersten Saal. Der war aus rosafarbenem Atlas mit künstlichen Blumen an den Wänden. Hier rauschten schon die Träume an ihnen vorüber, aber sie huschten so schnell vorbei, dass Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Oh ja, man konnte wirklich verblüfft sein. Und nun waren sie im Schlafgemach. Die Decke hier drinnen glich einer großen Palme mit Blättern aus Glas, kostbarem Glas. Und mitten im Raume hingen, an einem dicken Stängel aus Gold, zwei Betten. Jedes sah aus wie eine Lilie. Das eine war weiß, in dem schlief die Prinzessin, das zweite war rot. Und in diesem sollte Gerda den kleinen Kai suchen. Sie bog eines der roten Blätter beiseite, und da sah sie einen braunen Hinterkopf.
Oh, es war Kai. Sie rief ganz laut seinen Namen, hielt die Lampe über ihn. Die Träume sprengten zu Pferde wieder in die Stube herein. Er erwachte, wandte den Kopf und... Es war nicht der kleine Kai. Der Prinz ähnelte ihm nur am Hinterkopf. Aber jung und schön war er. Und aus dem weißen Lilienbett schaute die Prinzessin hervor und fragte, was denn sei. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähen für sie getan hatten. »Du armes Kleines«, sagten der Prinz und die Prinzessin. Und sie lobten die Krähen und sagten, sie seien ihnen gar nicht böse, aber sie sollten es trotzdem nicht wieder tun. Immerhin sollten sie eine Belohnung haben.
»Wollt ihr frei von hinnen fliegen?«, fragte die Prinzessin. »Oder wollt ihr als Hofkrähen angestellt werden mit allem, was in der Küche abfällt?« Und beide Krähen verbeugten sich und baten um feste Anstellung, denn sie dachten an ihr Alter und meinten, es wäre schön, wenn man auf seine alten Tage etwas hätte, wie man so sagt. Und der Prinz stieg aus dem Bett und ließ Gerda darin schlafen, und mehr konnte er nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie sind Menschen und Tiere doch gut. Und dann schloss sie die Augen und schlief ganz herrlich. Wieder kamen alle Träume angeflogen und dann sahen sie aus wie Gottes Engel. Und sie zogen einen kleinen Schlitten und auf diesem saß Kai und nickte. Aber das Ganze war nur ein Traum und daher war es auch wieder weg, sobald sie erwachte. Am nächsten Tage wurde sie vom Scheitel bis zur Zehe in Samt und Seide gekleidet. Es wurde ihr angeboten, im Schloss zu bleiben und sich's wohl sein zu lassen, aber sie bat um nichts als einen kleinen Wagen mit einem Pferd davor und ein paar kleine Stiefel. Dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Und sie erhielt sowohl Stiefel wie auch einen Muff. Sie wurde so fein ausgestattet. Und als sie fort wollte, hielt vor der Tür eine neue Kutsche aus purem Golde. Das Wappen des Prinzen und der Prinzessin glänzte daran wie ein Stern. Kutscher, Diener und Vorreiter, denn Vorreiter waren auch dabei, saßen da mit goldenen Kronen auf dem Kopf. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr viel Glück. Die Waldkrähe, die nun geheiratet hatte, gab die ersten 3 Meilen das Geleit. Sie saß neben ihr, denn sie konnte es nicht vertragen, rückwärts zu fahren. Die andere Krähe stand im Tor und klatschte mit den Flügeln. Sie fuhr nicht mit, denn sie litt an Kopfweh, seit sie fest angestellt worden war und zu viel zu essen bekam. Innen war die Kutsche mit Zuckerbrezeln ausgeschlagen und unter dem Sitz waren Früchte und Pfeffernüsse. »Leb wohl, leb wohl«, riefen der Prinz und die Prinzessin, und die kleine Gerda weinte und die Krähe weinte. So ging es die ersten Meilen. Dann nahm auch die Krähe Abschied. Und dieser Abschied war der schwerste. Sie flog auf einen Baum und klatschte mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen sehen konnte, der wie der helle Sonnenschein glänzte. 5. Geschichte: Das kleine Räubermädchen. Sie fuhren durch den finsteren Wald. Aber die Kutsche leuchtete wie eine Flamme. Das stach den Räubern in die Augen. Das konnten sie nicht aushalten. »Es ist Gold! Es ist Gold!« riefen sie, stürzten hervor, packten die Pferde, erschlugen die kleinen Jockeys, den Kutscher und die Bediensteten und zerrten jetzt die kleine Gerda aus dem Wagen. »Sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nusskernen gemästet«, sagte das alte Räuberweib, das einen langen, struppigen Bart hatte und Augenbrauen, die ihr über die Augen hinabhingen. »Das ist ebenso gut wie ein kleines Mastlamm. Na, die wird aber schmecken!« Und dann zog sie ihr blankes Messer und das blitzte, dass es ganz grausig war. »Au!« sagte das alte Weib im selben Augenblick, als sie gerade von ihrer eigenen kleinen Tochter, die auf ihrem Rücken hing und so wild und ungezogen war, dass es eine Lust war, ins Ohr gebissen wurde. »Du abscheulicher Balg«, sagte die Mutter und kam nicht dazu, Gerda zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen. »Sie muss mir ihren Muff schenken, ihr schönes Kleid, muss bei mir im Bett schlafen.« Und dann biss sie wieder zu, so dass das Räuberweib in die Luft hopste und sich rundherum drehte. Und alle Räuber lachten und sagten, »Seht, wie die mit ihrem Balg tanzt.« »Ich will in die Kutsche«, sagte das kleine Räubermädchen, und sie musste unbedingt ihren Willen haben, denn sie war sehr verzogen und sehr eigensinnig.
Cornelia Schramm mit der 2. von 3 Folgen des Märchens Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage lang im Internet unter ndr.de/kultur und auch über unsere NDR Kultur App. Morgen früh hören Sie Cornelia Schramm mit dem Schluss des Märchens.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. In Berlin beginnt heute die politische Aufarbeitung nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Dazu treffen sich der Bundestagsinnenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium zu Sondersitzungen. Unsere Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz zu den Fragen, um die es gehen soll.
Was war wann über den Täter Taleb A. bekannt? Er ist ja nicht nur Behörden in Deutschland aufgefallen, es gab auch Hinweise aus dem Ausland. Saudi-Arabien zum Beispiel habe viele Male vor Taleb A gewarnt, hieß es aus saudi-arabischen Regierungskreisen. Für solche Fragen ist eher das parlamentarische Kontrollgremium zuständig. Seine Aufgabe ist die Kontrolle der Geheimdienste. Die zweite Frage lautet, wieso waren die Behörden nicht besser vernetzt? Und wieso gab es diese verheerenden Lücken im Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarkts? Das muss eher der Innenausschuss beantworten. Da sind heute neben Innenministerin Nancy Faeser zum Beispiel auch der Bundespolizei